Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Ab 2035 sollen in Europa keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden. Doch zuletzt wurden die Gegenstimmen lauter und schon schichten einige Autohersteller einen Teil ihrer Entwicklungsgelder um. Sie wollen damit nicht nur die Elektromobilität weiterentwickeln, sondern auch ihre Verbrennungsmotoren, um sie dann teilelektrifiziert in Hybridmodellen einzusetzen. Viele fragen sich jetzt, welche Weiterentwicklungen sind in Sachen Mild-, Voll- und Plug-in-Hybrid zu erwarten? Ich bin Marcel Kilic und das alles fragen wir unseren heutigen Gast. Er ist Professor für hybridelektrische Fahrzeuge am Elektrotechnischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Professor Martin Doppelbauer, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin gerne da und spreche mit Ihnen über dieses Thema.
Sehr gerne, danke schön. Herr Professor Doppelbauer, wie stehen Sie generell zum Thema Hybridantrieb? Ist er, wenn er richtig genutzt wird und was richtig heißt, darauf kommen wir dann noch im Laufe der Folge, ist er Ihrer Meinung nach die Lösung für alle, die unter Anführungszeichen noch Angst vor einem vollelektrischen Fahrzeug haben? Vielleicht, weil sie keine Möglichkeit zum Aufladen in der Wohnumgebung haben oder auch sicher gehen möchten, dass man auch spontan lange Distanzen überwinden kann. Oder sind Hybride nur eine Zwischenstufe zum vollen Elektroantrieb?
Ich glaube, das kann man so ganz pauschal und einfach nicht beantworten. Sie haben da schon einen kritischen Punkt genannt, den ich ehrlicherweise auch so sehe, nämlich das Thema Aufladen in der näheren Wohnumgebung oder am Arbeitsplatz. Es gibt sehr viele Menschen, die das heute nicht können. Und dann können Hybride, glaube ich, eine ganz gute Übergangslösung sein. Es gibt auch Sonderanwendungen, wenn man sagt, ich will aber unbedingt mit meinem Wohnwagen in den Urlaub fahren, will den über die Alpen ziehen, ich habe einen Pferdeanhänger oder. Was mache ich jetzt? Langstrecke mit dem Pferdeanhänger und Elektroauto wird ein bisschen schwierig. Das sind alles so Anwendungen, von denen ich glaube, dass sie auch langfristig mit Hybridantrieben ganz gut bewältigt werden können, wenn man diese Hybridantriebe richtig nutzt. Da werden wir auch gleich sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Erlauben Sie mir aber eine Sache, die mir auch am Herzen liegt. Sie sagten in der Einleitung, und das wird ja auch so kolportiert im Moment, das ist also schon richtig wiedergegeben, Verbrenner werden ab 2035 verboten. Bloß, das stimmt ja gar nicht. Und da hat sich ja auch die deutsche FDP und andere Parteien anderer Länder für eingesetzt. Verbrenner werden auch nach 2035 durchaus noch zugelassen sein, unter der Voraussetzung, dass sie mit E-Fuels betankt werden. Also das Verbot in dem Sinne, was immer so kolportiert wird für Neuwagen, das gibt es so eigentlich gar nicht.
Spannender Punkt, aber das bedingt oder das setzt ja voraus, dass wir diese E-Fuels auch in ausreichenden Mengen zur Verfügung haben bis 2035. Was sagen Sie da? Ist das realistisch, wenn Sie es schon einbringen?
Da halte ich mich mal sehr diplomatisch und sage, einige deutsche Parteien gehen fest davon aus, dass das so sein wird. Ich sehe das nicht so. Andere, die sich mit dem Thema beschäftigen, sehen das unterschiedlich. Ich habe einen Kollegen hier am KIT, der ist restlos begeistert davon. Der sieht das so, dass es gar kein Problem darstellen wird. Und ich sage einfach mal, wir lassen uns überraschen. Ich glaube persönlich nicht, dass es passiert. Wir werden sehen. Aber vielleicht kommen wir zurück zu den Hybriden. Das ist auf jeden Fall naheliegender. Um auf Ihre Frage vielleicht ein bisschen einzugehen. Was gibt's da? Was kann man da machen? Sie hatten ja schon vorhin erwähnt, es gibt unterschiedlichste Kategorien. Das fängt mal beim Mildhybriden an. Mikrohybrid gibt's sogar theoretisch auch noch. Das sind Benziner mit einer Start-Stopp-Funktion, das wissen Sie. Die sind heute sehr, sehr verbreitet. Ich bin letztes Wochenende privat für einen Lieferservice für meinen Sohn, der hatte was gekauft bei großem Möbelhaus, bin ich einen Leihwagen gefahren, so einen Lieferwagen. Selbst der war schon Mikrohybrid, der hatte also automatische Start-Stopp-Funktion. Das spart nicht furchtbar viel. Also das ist kaum der Schwarze unterm Fingernagel, aber gut, immerhin, dann hat man den Motor aus, wenn man an der Ampel steht. Dann kommt der Mildhybrid. Bei den Mildhybriden haben wir schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Start-Stopp-Funktion ist auch integriert. Lastpunktverschiebung ist noch zusätzlich integriert. Und bei den Mildhybriden sehen wir auch seit einigen Jahren den Trend, dass die Motorleistung, die elektrische Motorleistung höher wird, dass der E-Motor dazu da ist, den Verbrennungsmotor besser zu unterstützen. Das führt auch zunehmend dazu, dass diese Mildhybride mit 48 Volt betrieben werden. Ich glaube, das weiß jeder, Strom mal Spannung gibt Leistung. Wenn ich also die Spannung vervierfache, dann komme ich mit einem Viertel des Stroms aus bei gleicher Leistung oder andersrum. Ich kann dann beim gleichen Strom die vierfache Leistung realisieren. Da lassen sich schon einige Dutzend Kilowatt dann ohne weiteres ermöglichen. Und mit solchen E-Motoren kann man zumindest theoretisch den Verbrenner ganz gut unterstützen und kann auch schon ja, einige Prozentpunkte, 10, 15 sogar, wenn man gut ist, dann sparen. Und dann machen wir einen großen Schritt, ne? Dann kommt der Full Hybrid. Full Hybrid heißt, ich kann elektrisch fahren, kurze Strecken, mittlere Geschwindigkeiten, weil die Batterie nur durch Rekuperation aufgeladen wird. Aber immerhin im Stau, in der Stadt, in der Tiefgarage, beim Rangieren kann ich elektrisch fahren. Entsprechend gehen da die Motorleistungen wieder rauf. Die elektrischen Antriebe gehen dann Richtung 50 kW teilweise, 30, 40, 50 kW. Spannung gehen auch nochmal rauf, typisch 120 oder 240 Volt. Und dann lande ich beim Plug-in-Hybriden, der dann auch elektrisch aufgeladen werden kann. Die Batteriegrößen variieren sehr stark. Entsprechend auch die Reichweiten variieren sehr stark. Heute haben die teilweise gar nicht mehr so kleine Batterien. Also so 15, 20 Kilowattstunden ist da durchaus schon üblich. Da komme ich dann auch an die 100 Kilometer elektrisch mit diesen Fahrzeugen, wenn sie richtig benutzt werden.
Wir haben einige spannende News aus der Automobilbranche. Ich habe drei Fakten mitgebracht. Volkswagen hat kürzlich erklärt, einen Teil der Entwicklungsgelder in Richtung Verbrenner zu verschieben. Mercedes ist nachgezogen, sagt, dadurch sollen vor allem Hybridmodelle profitieren. Und Toyota zum Beispiel vor ein paar Wochen zusammen mit Mazda und Subaru präsentieren drei ganz neu entwickelte Verbrennungsmotoren. Die sollen auch alle Spielarten der Hybridisierung kombinieren lassen. Sind das Ihrer Meinung nach smarte Schachzüge der Autohersteller? Woher kommt das?
Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Porsche hat übrigens gerade angekündigt, sie wollen die Komplettelektrifizierung von einigen ihrer Reihen vorziehen.
Ah ja,
Toyota ist nochmal ein Spezialfall oder alle Japaner sind nochmal ein Spezialfall. Die haben sich ja händeringend gegen die Elektromobilität gewehrt, viele, viele Jahre lang. Und tun das immer noch, wie man jetzt sieht. Bei Volkswagen und Daimler und sicherlich auch anderen deutschen OEMs haben wir das Problem, dass zum einen auf dem Heimatmarkt in Deutschland, verzeihen Sie mir das Wort, eine Kakophonie im Moment gerade losgetreten wurde oder schon vor einiger Zeit losgetreten wurde, kontra Elektromobilität. Was unter anderem dazu geführt hat, dass wir im ersten Quartal 2024 ungefähr 14% weniger E-Autos verkauft haben als ein Jahr vorher. Das ist allerdings sehr spezifisch für Deutschland und ein bisschen tritt das auch in Italien auf. In der gesamten restlichen Welt kann man das nicht beobachten. In anderen Märkten, gerade auch im Rest von Europa, Spanien, Frankreich und auch den Benelux-Ländern, nordeuropäische Länder, zieht die Elektromobilität weiterhin stark an. Aber da sind natürlich die Verkaufszahlen der deutschen Hersteller nicht ganz so groß. Und vor allem zieht es auch extrem stark an in China. China ist einer der größten, vielleicht sogar der größte, weiß ich nicht genau, Auslandsmarkt der deutschen Hersteller. Allerdings mit der Besonderheit, dass in China die Preise sehr niedrig sind. Da kriegt man also Elektroautos in Massen weit unter 20.000 Euro. Da können die deutschen Hersteller nicht mehr mithalten. Und im Luxussegment haben die auch zunehmend Probleme in China, weil sie zunehmend als altbacken empfunden werden. Die Software funktioniert nicht so richtig gut. Da haben sie auch ihre Schwierigkeiten mit dem Absatz. So, das heißt, wir haben den deutschen Heimatmarkt, läuft nicht so richtig E-Mobilität. Wir haben den großen Auslandsmarkt China, läuft es auch nicht so richtig, aus anderen Gründen allerdings. Ja, und dann kommt das dabei raus, was Sie da eben gesagt haben. Das kann ich auch in irgendeiner Weise nachvollziehen. Das ist natürlich enttäuschend, aber die Hersteller müssen da tun, was der Markt von ihnen verlangt, ne? Ist aber aus meiner Sicht eindeutig nicht darauf zurückzuführen, dass die E-Mobilität in irgendeiner Weise gescheitert wäre. Und das sagen auch alle deutschen Hersteller unisono. Die Technik ist so dermaßen viel besser, dass sie sich auf jeden Fall durchsetzen wird. Und außerhalb Deutschlands sieht man es auch. Ich sage manchmal spaßeshalber, in jeder anständigen Trilogie gibt es einen zweiten Teil, The Empire Strikes Back. Ne?
Das ehrlich gesagt. Schön bildlich gesprochen. Lassen Sie uns nochmal über die Hybridstrategie in Summe sprechen. Abgesehen davon, dass jetzt sogar die Chinesen mittlerweile Hybridmodelle nach Europa liefern. Ist es nicht so, dass Elektromobilität vorwiegend ein Thema für Europa ist? Elektromobilität hauptsächlich nachgefragt bei uns in Europa, während die Welt in Summe nach wie vor weiterhin auf den Verbrenner setzt? Ist das so?
Das ist die Frage, was man so als weltweit betrachtet. Also das sehe ich erstens überhaupt nicht so. Und zweitens, wir können uns da verschiedene Themen dann weltweit mal anschauen. Elektromobilität in China ist dramatisch gestiegen in den letzten Jahren. Wir haben heute über 40% Anteil der Neuwagen in China, die elektrisch sind. Wir haben heute Städte wie Shanghai beispielsweise, wo die meisten Autos, die Sie auf der Straße sehen, Elektroautos sind. was ich auch immer wieder faszinierend finde, weil die Entfernungen in China viel größer sind als die in Deutschland. Und es wird ja wohl keiner behaupten, dass die in China es einfacher haben, Elektrizität bereitzustellen als in Deutschland. Dann wird manchmal gesagt, naja, das ist alles Kohlekraft in China. Auch das stimmt nicht. Die Chinesen haben ein unglaubliches Wachstum hingelegt im Bereich Solarenergie. Und Windkraftanlagen sind noch nicht ganz da, wo wir sind in Deutschland, in Europa, Österreich. Sie sind uns noch mal weit überlegen, was das Thema regenerative Stromerzeugung betrifft. Sie sind noch nicht ganz da, die Chinesen, aber sie sind auf dem Weg. Insofern ist das ganz sicher kein europäisches Thema, kein rein europäisches Thema. In den USA wächst es auch, aber USA haben in der Tat sehr große Entfernungen. Also da ist es noch nicht ganz so stark wie in Europa und vor allem aber eben in China. Korea ebenso nebenbei.
Klammern werden mal die Mild-Hybrid-Modelle aus. Mild-Hybrid heißt ja ein kleiner E-Motor, das ist ein Riemenstarter-Generator, der treibt nicht das ganze Auto an, sondern er unterstützt den Verbrennungsmotor nur beim Beschleunigen zum Beispiel. Sprechen wir über Vollhybrid-Technik, also über Autos, die eine gewisse Distanz völlig elektrisch fahren können und über Plug-in-Hybride, die man eben an der Steckdose nachladen kann. Diese Hybridantriebe bestehen ja aus drei Komponenten. Erstens der Elektromotor, zweitens der Akku und drittens die Software, die für die Abstimmung mit dem Verbrennungsmotor je nach Fahrsituation zuständig ist. Wie viel Luft gibt es denn da nach oben? Sind diese drei Komponenten alle schon fertig entwickelt? Vielleicht beginnen wir mit dem Elektromotor. Der ist ja eigentlich nicht neu, den gibt es ja eine Ewigkeit, also eine Ewigkeit im Automobiluniversum.
Ja, Elektromotoren gibt es schon ewig, genau gesagt über 200 Jahre. 1822 wurde so das erste rotierende elektrische Teil erfunden. Könnte man natürlich jetzt sagen, naja, das, irgendwann sollte das ja mal gelernt haben, wie das funktioniert. Wenn Sie mich da jetzt triggern, dann kann ich natürlich den Rest des Tages darüber erzählen. Das machen wir jetzt nicht, keine Sorge. Aber vielleicht eine Sache möchte ich dann doch mal erwähnen, die ich auch in Vorträgen bei meinen Studierenden immer gerne sage. Die Elektromotoren haben eine stetige Weiterentwicklung erreicht und hatten so in den 70er, 80er, 90er Jahren eine gewisse, ich sag mal, technologische Sättigung gehabt. Industriemotoren kennt man vielleicht als Privatmenschen auch von Aufzügen oder Rolltreppen, gibt es aber in der Industrie in 1000 verschiedenen Anwendungen. Und die sind im Wesentlichen so, wie sie sind. Und ja, die haben eine bestimmte Leistungsdichte, das heißt ein bestimmtes Gewicht, was sie brauchen, um eine bestimmte mechanische Leistung zu erreichen. So, dann kam die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat am Anfang überhaupt nichts von E-Motoren gewusst, verstanden. Ich erinnere mich sehr gerne, ich sage den Namen jetzt nicht, an einen deutschen Sportwagenhersteller, den ich vor vielen, vielen Jahren, 20 Jahre plus, zum ersten Mal besuchen durfte und wo mir dann die Frage gestellt wurde, naja, unsere Verbrenner, die fahren irgendwie in 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden von 0 auf 100. Geht das mit einem E-Motor überhaupt? Kann man das eigentlich machen? Die sind heute sehr viel weiter als das. Aber was ich erzählen möchte, ist, dass durch diese doch sehr ursprünglich naive, dann aber sehr systematische Herangehensweise an die E-Motoren, wo man wirklich alles auf den Kopf gestellt hat, alles hinterfragt hat, unglaubliche Fortschritte erreicht worden sind. Und ich kann sagen, in den letzten 20 Jahren, wenn man das mit den typischen Industriemotoren vergleicht, sind wir heute bei den E-Antrieben im Auto, und jetzt spreche ich allerdings nicht mehr von Plug-in-Hybriden, die sind da noch ein Stück dahinter, sondern von den vollelektrischen Fahrzeugen, ungefähr um den Faktor 100, also um zwei Größenordnungen besser geworden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind um den Faktor 100 besser. Warum? Da gibt es viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Da spielen Materialien eine Rolle, da spielen Drehzahlen eine Rolle, Festigkeit, Berechnungsverfahren, da spielt die Kühlung eine Rolle, da spielen Ansteuerungsverfahren in Frequenzumrichtern eine Rolle, sehr viel Computertechnik, die da eine Rolle spielt. Wir haben viel besser verstanden, wie die Motoren funktionieren, aber sei es wie es sei, das Ergebnis ist so, wenn Sie heute einen Industrieantrieb nehmen für 200 Kilowatt Leistung, dann brauchen Sie einen sehr großen und stabilen Hallenkran, um diese ungefähr Tonne an Gewicht hochzuheben. Wenn Sie heute einen wirklich leistungsfähigen E-Motor aus einem Serienauto nehmen, mit 200 kW Leistung, da brauchen Sie nicht mal zwei Hände, da schaffen Sie mit einer Hand. Und das ist doch schon mal was. Also da tut sich noch einiges.
Wie viel tut sich denn beim zweiten Punkt, beim Akku? Das ist das Thema, das die Medien eigentlich dominiert. Es geht selten um den Elektromotor, sondern das Thema ist überall die Akkukapazität.
Ja. Zweite große Komponente sind die Akkukapazitäten, ist korrekt. Auch da muss man sich bitte klar werden. Die ersten Akkumulatoren von Alessandro Volta wurden um 1800 herum entwickelt. Die sind also noch älter, weit über 200 Jahre. Und dann hat man in diesen zunächst mal letzten, ich sag mal 190, 180 Jahren diese bekannte Technologie weiterentwickelt und ist aber am Ende des Tages über einen bestimmten Punkt nicht hinausgekommen. Wir haben ja in den 70er Jahren Ölkrise und Co. viele, viele Versuche gemacht mit Elektroautos, sind alle gescheitert. Es gab auch schon früher um 1900 herum viele Versuche mit Elektroautos, alles gescheitert. Warum? Weil sie mit den Akkus nicht die entsprechenden Reichweiten realisieren konnten. Das hat sich fundamental geändert durch eine neue Technologie, den Lithium-Ionen-Akku. Und der Lithium-Ionen-Akku ist tatsächlich ein Technologiesprung. Ich glaube, das ist vielen Menschen auch nicht bewusst oder bekannt. Das ist keine Weiterentwicklung der konventionellen Akkus, die man vorher hatte, oder Batterien, wenn Sie so wollen, sondern es ist tatsächlich in mehreren Bereichen ein kompletter Technologiesprung. Ich kann da vielleicht ganz kurz auf zwei Dinge eingehen. Das erste ist, in konventionellen Batterien haben Sie eine Stoffumwandlung an der Anode und der Kathode. Das haben Sie beim Lithium-Ionen-Akku nicht. Das Lithium bleibt immer ionisch. Was Sie dort haben, ist ein Interkalandieren, also ein Einlagern. Das kann man sich simpel vorstellen wie ein Hochregallager. Also die Lithium-Ionen werden in der Anode oder Kathode, je nachdem wie Sie laden, entladen, eingelagert und wieder rausgenommen. Dadurch können Sie viel mehr dort speichern. Sie können es auch viel schneller speichern. Sie können es auch viel öfter speichern. Also Sie haben längere Lebensdauer, viel mehr Speicherkapazität. Und der zweite große Unterschied ist die Spannung. Lithium-Ionen-Akkus haben eine Spannung, Größenordnung, je nachdem, welche Chemie man hat, so um die 4 Volt, maximal 4,2 Volt. Herkömmliche Akkus haben Spannungen, die sind etwa bei der Hälfte oder niedriger. Alleine dadurch haben sie eine Verdoppelung der Kapazität. Es ist die Frage, warum hat man das früher nicht gemacht? Das kann ja jetzt nicht so schwierig sein, da die 4 Volt zu erreichen. Liegt am Lithium nebenbei bemerkt, elektrochemische Spannungsreihe. Naja, das hat man früher nicht gemacht, weil diese doch relativ für chemische Anwendung hohe Spannung den Elektrolyten zersetzt. Also der Elektrolyt ist eine Flüssigkeit in so einer Batterie, die dafür sorgt, dass die Lithium-Ionen von der Anode zur Kathode und zurück wandern können. Und dieser Elektrolyt, der zersetzt sich, der gast aus, der geht kaputt bei diesen Spannungen, schlicht und ergreifend. Und das tut er nebenbei bemerkt, theoretisch auch bei Lithium-Ionen-Batterien, wenn man nicht auch da noch was erfunden hätte, was es vorher nie gab, nämlich eine elektrisch isolierende Schicht. Das heißt, vor allem eben auf der Anode gibt es dieses Solid Electrolyte Interface, SEI, das ist diese elektrisch isolierende Schicht. Und die sorgt halt dafür, dass der Elektrolyt diese hohe Spannung nicht mitbekommt und dann auch diese Ausgasungsprozesse nicht stattfinden oder nur sehr, sehr verzögert und verringert stattfinden. Und auch da denkt man sich jetzt vielleicht, naja gut, dann machst du da halt eine isolierende Schicht drauf, das kann ja nicht so schwierig sein. Naja, die Schwierigkeit liegt darin, dass die Schicht elektrisch isolieren muss, aber natürlich die Lithium-Ionen nach Möglichkeit ungehindert durchlässt. Und das ist ein Riesending gewesen, hat Jahrzehnte gebraucht, bis man das im Griff hatte. Und diese beiden Effekte zusammen und noch ein paar andere Dinge, die führen eben dazu, dass wir heute bei Lithium-Ionen-Akkus eine Energiedichte haben, die ist im Augenblick die Rekordbatterien ungefähr dreimal so viel wie die klassischen Bleibatterien. Und die Tendenz geht noch weit höher. Experimentell ist man Richtung fünffach, also 500 Wattstunden pro Kilogramm im Augenblick schon unterwegs. Das ist das Gewicht von der Zelle. Das Systemgewicht mit Gehäuse und Kühlung und Sicherheitstechnik ist natürlich niedriger. Aber das Zellgewicht ist im Moment gerade so bei 360 Wattstunden pro Kilogramm, geht in Richtung 500 und bei Bleiakkus sind wir so bei 100 plus minus.
Und wenn wir über E-Auto-Akkus sprechen, können wir all diese Themen und diese Infos 1:1 analog übertragen auf Hybridantriebe oder unterscheiden sich die Batterien im klassischen E-Auto von jenen im Hybridantrieb? Mhm.
Ja, erstmal grundsätzlich ja, weil auch die Hybridfahrzeuge mit Lithium-Ionen-Akkus arbeiten. Es gibt allerdings eine Besonderheit, da muss man ein bisschen schauen, ob man jetzt mild und Full-Hybride anschaut oder ob man insbesondere die Plug-in-Hybride anschaut. Und zwar ist es die C-Rate, also das Verhältnis von der Leistung, die ich in eine solche Batterie einspeise und der Energiemenge, die dort drin ist. Ganz einfach formuliert. Wenn ich eine relativ kleine Hybridbatterie habe, dann wird die natürlich stark beansprucht und bei jedem Ampelstopp wird die zu einem großen Teil geladen und bei jedem Start wird sie zu einem großen Teil entladen. Das nennt man dann eine hohe C-Rate. Solche Batterien müssen also auf eine hohe Leistungsfähigkeit hin ausgelegt werden. Wir haben dann zum Beispiel sehr dünne Anoden-Kathodenmaterialien, damit die Einlagerungsprozesse schneller gehen und die Auslagerungsprozesse schneller gehen. Da erreiche ich nicht ganz diese sehr, sehr hohe Energiedichte. Dafür habe ich eine hohe Leistungsdichte. Und wenn ich jetzt Richtung Plug-in-Hybride schaue, die sind ganz ähnlich wie batterieelektrische Fahrzeuge, die haben dann auch entsprechend hohe Energiedichten und die Leistungsdichte ist dann nicht so entscheidend.
Dann bleibt uns jetzt noch der dritte Punkt, die Software. Also erster Punkt Elektromotor, zweiter Punkt Akku, dritter Punkt Software. Das ist für mich und wahrscheinlich für die meisten, die hier zuhören, die größte Blackbox. Erzählen Sie uns mehr, Software beim Hybridfahrzeug.
Software in dieser tiefen Systemebene hat natürlich, das ist sozusagen das Glue, nicht? Das ist der Klebstoff, der alles zusammenhält. Ohne Software im Batteriecontroller, ohne Software in dem Frequenzumrichter, der die Motoransteuerung macht, funktioniert das alles gar nicht. Diese Software ist zum Teil auch extrem komplex. Da müssen entsprechende Batteriemodelle hinterlegt werden. Sie wollen ja Ihren Akku auch sehr schnell laden nach Möglichkeit und das alles ohne ihn zu zerstören. Das ist gar nicht einfach, nebenbei bemerkt. Wird aber heute sehr gut beherrscht. Auch die Motoransteuerung in den Frequenzumrichtern ist heute unglaublich kompliziert, weil man da auf viele Nichtlinearitäten Rücksicht nehmen muss. Aber auch das wird mittlerweile sehr gut beherrscht. Also ich glaube, dass man da an der Stelle wirklich viel tun muss, aber dass es auch an einem Stand ist, wo man sagt, das haben wir jetzt. Beziehungsweise das wissen wir, wie wir das für neue Systeme entwickeln. Software im Entertainment-Bereich, im User-Interface, das ist immer noch nach wie vor das Große, die große Herausforderung.
Mhm. Ja, bei den Plug-in-Hybriden gibt es auch eine ganz neue Generation von Fahrzeugen am Markt. Lassen Sie uns über die auch noch sprechen. Vielleicht könnte man sagen, die des größten europäischen Herstellers, die verdoppeln zumindest auf dem Papier ihre Reichweite, weil sie größer dimensionierte Batterien besitzen, können schneller geladen werden. Nicht nur ausschließlich mit Wechselstrom, auch mit Gleichstrom. Das sind relativ neue Konzepte. Da hängen viele Fragezeichen in der Luft. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Weg? Ist es die richtige Strategie?
Also grundsätzlich ja, ein bisschen Radio Erevan, im Prinzip ja. Das große Problem bei Plug-in-Hybriden ist tatsächlich die Frage, ob die von ihren Benutzern, Fahrern, Fahrerinnen auch so genutzt werden, wie das der Erfinder vorgesehen hat. Das heißt, die simple Frage, werden Plug-in-Hybride tatsächlich überwiegend mit einem Stecker aufgeladen und dann elektrisch betrieben und nur in Sondersituationen, wir hatten es einleitend, auf der Langstrecke beim Ziehen eines Wohnwagens etc. pp. Dann auch mit Benzinmotor betrieben. Und da muss man leider sagen, gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen den Plug-in-Hybriden, die privat genutzt werden, da machen das die Leute häufig, und den Plug-in-Hybriden, die als Firmenfahrzeuge benutzt werden. Und da muss man ehrlich sagen, das machen die Leute da quasi überhaupt nicht. Ich kann da anekdotisch erzählen, auch da nenne ich keine Namen. Ich hatte vor einiger Zeit ein sehr interessantes Gespräch mit dem Personalchef eines sehr großen deutschen Tier-One-Suppliers, die natürlich hunderte, tausende von Firmenwagen im Unternehmen haben. Und der berichtete mir, dass die Firmenwagen als Plug-in-Hybride üblicherweise, wenn die nach 1, 2, 3 Jahren zurückgegeben werden in den Fuhrpark, natürlich alle Zubehörteile müssen mitgeliefert werden bei der Rückgabe und dann liegen die Kabel zum Aufladen ungeöffnet in der Originalverpackung im Kofferraum. Da ist nicht ein einziges Mal geladen worden. Und er sagt, das ist nicht die Ausnahme, das ist der Standard, das ist die Regel, das ist quasi immer so. Und wenn Sie natürlich einen Plug-in-Hybriden haben und kaufen aufgrund der steuerlichen Vorteile und dann niemals aufladen, dann bedeutet das am Ende des Tages, Sie fahren hier mit der toten Masse der Batterie durch die Gegend, der toten Masse des Elektromotors durch die Gegend. Die werden bestenfalls so mittelmäßig genutzt, hin und wieder mal so als Rekuperationsgerät und Lastpunktverschiebung. Aber im Wesentlichen braucht das System dann mehr Energie, als würden Sie einfach nur einen Verbrenner fahren. Das kann man auch sehen, wenn man sich Untersuchungen anschaut zum Unterschied zur Abweichung von Testverbrauch und Realverbrauch. Da gibt es tatsächlich Untersuchungen, ausführliche Untersuchungen, zum Beispiel von dem International Climate Council. Und die haben das vor 2, 3 Jahren veröffentlicht, noch auf Basis des neuen europäischen Fantasiezyklus, wie ich immer sage. Also NEFZ, heute sind wir ja mit dem WLTP ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Und die haben rausgefunden, jetzt wieder für Deutschland, ich bitte um Entschuldigung, dass der Realverbrauch von den Plug-in-Hybriden bei Privatfahrzeugen rund 2 bis 3 Mal höher war als der Verbrauch im Katalog, bei Dienstfahrzeugen aber ungefähr 4 Mal höher war. als im Katalog. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn im Katalog dann stand 3 Liter auf 100 Kilometer, dann hat der Wagen in Wirklichkeit 12 Liter auf 100 Kilometer gebraucht. Vielleicht als Letztes noch an der Stelle, was auch ein Riesenthema ist, ist das Thema Ladekarten, Tankkarten. Wer einen Firmenwagen fährt, der weiß das wahrscheinlich sehr häufig. Viele Firmen geben dann auch zu dem Fahrzeug eine Tankkarte dazu, mit der kann man dann kostenlos, also die Firma übernimmt die Kosten, tanken. Aber es ist nach wie vor die ganz große Ausnahme, dass man auch eine Ladekarte bekommt. Das heißt, wenn ich als Firmenwagen-Autofahrer tanke, zahle ich aus meinem privaten Geldbeutel gar nichts. Mhm. Lade ich aber, zahle ich das vollständig selbst. Auch keine gute Motivation.
Bei all den Studien, die Sie zitiert haben heute, was bedeutet das für uns als Endverbraucher, als Endverbraucherin? Können wir das auf die Praxis umlegen mit ein paar Key Takeaways für uns?
Naja, das heißt, wenn ich mir privaten Plug-in-Hybriden kaufe und idealerweise zu Hause oder mindestens am Arbeitsplatz eine eigene Wallbox habe, das Auto regelmäßig auflade, versuche so viel wie möglich elektrisch damit zurückzulegen, dann ist das eine gute Sache. Punkt. Das ist eine gute Sache. Das ist das erste Key Takeaway. Das zweite Key Takeaway ist, wir müssen bei den Steuervorteilen für Plug-in-Hybride darauf achten, welche Strecken elektrisch gefahren werden. Und wir müssen Malusse verteilen für die Strecken, die Firmenautobenutzer mit dem Verbrennungsmotor fahren. Wir müssen, wenn wir Unternehmen sind und Plug-in-Hybride den Mitarbeitern zur Verfügung stellen, darauf achten, dass sie die auch bei uns aufladen können. Dass sie die auch mit den gleichen Kostenvorteilen aufladen können, wie wir ihnen für das Betanken gewähren. Idealerweise hätte ich gesagt, nehmt den Leuten die Tankkarten weg und gebt ihnen Ladekarten und übernehmt die Kosten für die Ladekarten. Wenn man das macht, glaube ich, kann man gegen Plug-in-Hybride gar nichts einwenden. Aber das ist heute eben überhaupt nur in seltensten Fällen, wenn überhaupt, der Fall.
Da sind wir schon mitten in der Nutzung, in der Anwendung. Welche Art von Hybridfahrzeug ist jetzt für welchen Endverbraucher besonders spannend und was bedeutet das in der Nutzung?
Ich bin ja ein sehr starker Verfechter mittlerweile von den batterieelektrischen Fahrzeugen. Sie haben sich in den letzten Jahren dramatisch weiterentwickelt. Auch die Ladeinfrastruktur ist viel besser geworden. Und ich akzeptiere das nicht mehr, dass mir irgendeiner sagt, die Reichweite ist zu niedrig. Ich habe selber so viel Erfahrung damit gesammelt, dass ich da wirklich jetzt hinstelle sage, das ist einfach nur Quatsch. Man kann mit einem batterieelektrischen Fahrzeug jede beliebige Entfernung zurücklegen und auch in kürzester Zeit. Und an der Stelle brauche ich auch für geschäftliche Anwendungen wirklich kein Plug-in-Fahrzeug mehr. Jetzt kommt das Aber, muss man ehrlicherweise sagen, aber das setzt voraus, erstens, dass man keine Sonderanwendung hat, die hatten wir ja schon mehrfach erwähnt, ne? Pferdeanhänger, Wohnwagen etc. pp., dann wird es schwierig, akzeptiert. Und es setzt auch voraus, dass ich eine relativ niederschwellig zugängliche Lademöglichkeit habe, regelmäßig. Sei es privat zu Hause, Wallbox, sei es am Arbeitsplatz. Wenn ich das nicht habe, wenn ich das wirklich nicht habe, wenn ich jedes Mal zum Aufladen irgendwo hinfahren muss, an irgendeine Schnellladesäule, wo ich dann vielleicht auch nicht der Erste bin oder die dann möglicherweise auch mal kaputt sein kann, dann ist das sehr mühsam. Und da ist die Politik gefordert, diese Situation zu verbessern. Und da habe ich auch komplettes Verständnis, wenn Leute sagen, lieber Herr Doppelbauer, ich würde ja gerne, aber echt, guck dir das mal an, das geht doch gar nicht bei mir in meinem Umfeld. Ich habe doch keine Möglichkeit zum Laden. Das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, da sind Plug-in-Hybride nach wie vor eine sehr interessante Übergangstechnologie, das muss man sagen. Mhm. Worauf ich aber auch mal eingehen möchte, und das hatten wir auch im Vorgespräch schon mal, wenn man sich anschaut, welchen Effekt haben denn jetzt die Hybride insgesamt gehabt auf den Benzinverbrauch, und da habe ich leider nur Zahlen für Deutschland, bitte um Entschuldigung, ich weiß nicht, wie es in Österreich ausschaut, und da muss man sagen, der durchschnittliche Realbenzinverbrauch, das ist eine ganz offizielle Zahl, die wird vom Umweltbundesamt oder sogar vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Deutschland tatsächlich veröffentlicht, Umweltbundesamt macht das auch, die ist ermittelt worden aus den gesamten gefahrenen Kilometern aller Fahrzeuge, PKWs in Deutschland. Die weiß man relativ genau. Man weiß, wie viele Autos es gibt. Man weiß die durchschnittliche Fahrstrecken und aufgrund des gesamten verkauften Benzins und Dieselkraftstoffs, den man ebenfalls gut kennt. Da wird ja Steuer drauf bezahlt und so weiter. Das hat also nichts mit irgendwelchen Herstellermessungen und sonstigen künstlichen Dingen zu tun. Schaut man sich diesen Realverbrauch an, dann muss man sagen, in den letzten 20 Jahren ist der praktisch nicht mehr gesunken. Das ist alles gleich geblieben. Wir sind heute bei einem Verbrauch von 7,7 Litern auf 100 Kilometer. Und das waren wir im Jahr 2005 etwa auch. Diese Zahl, diese 7,7, sind aber genialerweise berechnet über alle Kilometer, die alle Autos in Deutschland gefahren haben. Da sind also sogar noch die Batterieautos mit eingerechnet, die ja dann null Benzin und null Dieselkraftstoff verbrauchen. Rechnet man die raus, kommt man auf ungefähr 7,9 Liter pro 100 Kilometer. Das heißt, in den letzten 5 bis 10 Jahren ist das sogar wieder leicht gestiegen. Obwohl wir also seit Größenordnung 10 Jahren unendlich viele Hybridfahrzeuge in den Markt bekommen haben, man kann ja heute kaum noch ein Auto kaufen, was nicht mindestens mal ein Mildhybrid ist, hat das in der Realität keinen senkenden Effekt auf den Kraftstoffverbrauch gehabt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, na gut, aber immerhin hatte das ja den Effekt, dass diese riesengroßen, schweren SUVs, die heute populär sind, nicht noch mehr verbrauchen. Ja, herzlichen Glückwunsch, das scheint so zu sein, kann man alles nicht beweisen, aber das kann man vermuten. Aber das Ziel, was wir hatten, dass wir nämlich im Verkehrssektor, der einzige Sektor ist, bei dem der Schadstoffausstoß weit hinter den Zielen zurückbleibt und kaum sich seit den 90er Jahren verbessert hat, dass wir da so in diesem Verkehrssektor jetzt mal eine wesentliche Verbesserung des Schadstoffausstoßes bekommen, CO2-Ausstoß bekommen. CO2 ist ja kein Schadstoff, bringt uns nur alle um durch die Klimaerwärmung, ansonsten kein Schadstoff. Sei es drum, also dieser Effekt ist überhaupt nicht eingetreten, gar nicht. Und das ist auch ein bisschen so meine Frustration und meine Enttäuschung bei den Hybriden. Ja. Aber es bleibt dabei, was ich eben sagte, wenn man das privat nutzt, diese Plug-in-Hybride, und sie artgerecht benutzt, dann kann man da überhaupt nichts gegen sagen. Das ist aber heute die kleine Minderheit.
Herr Professor, das sind spannende Einblicke, vor allem, wenn Sie sagen, die artgerechte Nutzung. Also vielleicht wie bei vielen Dingen, wenn man es richtig macht, ist es gut, macht man es nicht richtig, macht es weniger Sinn, und das trifft vielleicht oder insbesondere auf die Hybridmodelle ganz besonders zu. Was spannend ist, da tut sich einiges am Markt. Die Entwickler sind da besonders kreativ. Da gibt es ein neues Autokonzept, das nennt sich Range Extender, also Reichweitenverlängerer. Das ist eine neue Spielart der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge. Da wird der Akku nicht nur durch Rekuperieren und übers Stromnetz aufgeladen, sondern von einem Generator. Und dieser Generator wiederum von einem kleinen Benzinmotor angetrieben. Der ist fix und stationär verbaut, soll das lange Laden, also das Stromladen, dadurch ersparen, weil dieser Benzinmotor bekommt seinen Sprit ja an der Tankstelle, und das geht bekanntlich nach wie vor schneller als das Stromladen. Was halten Sie davon, Range Extender?
Ja, da muss ich zunächst mal einschreiten und sagen, der Range Extender ist natürlich überhaupt nicht neu, ganz und gar nicht. Der BMW i3, mittlerweile schon wieder eingestellt. Sie wissen, das Ding ist über 10 Jahre alt gewesen. Mhm. Schönes Auto übrigens, nicht optisch, aber technisch. Den gab es als Range Extender. Ja, also das war ein serieller Hybrid. So nennt man das technisch, und das ist ein Range Extender. Vielleicht für die Zuhörer zur Erklärung, was ist das eigentlich? Also es wurde ja schon angedeutet, ich habe einen Verbrennungsmotor, der treibt einen Generator. Der Generator gibt dann die Energie, zum einen, um die Batterie wieder ein bisschen nachzuladen, zum anderen aber auch, um den Elektromotor mit Energie zu versorgen, mit dem man fährt. Das Konzept hat erstmal grundsätzlich durchaus was für sich, weil ja der Generator immer nur die mittlere Leistung liefern muss. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, ich kann den Verbrennungsmotor wesentlich kleiner auslegen, damit energieeffizienter auslegen. Er muss ja die Spitzenleistung nicht mehr bringen. Das macht man dann zwischendurch, wenn einer mal Vollgas gibt, über die Batterie. Somit kann man dann auch einen wesentlich kompakteren Verbrenner bauen. Typisch haben die auch nur 3 Zylinder oder so. In dem BMW i3 war das, glaube ich, sogar ein Motor aus irgendeinem Motorrad, den die da verwendet haben. Ein zweiter Vorteil ist, das Problem bei den Verbrennungsmotoren besteht darin, dass sie einen sehr breiten Drehzahl- und Leistungsbereich abdecken müssen und dadurch in ihrem Betriebskennfeld viele Punkte haben, wo sie furchtbar ineffizient sind. Wenn ich jetzt so einen Range Extender baue, dann kann ich den Verbrennungsmotor auf eine einzige Drehzahl, auf eine einzige Belastung auslegen und kriege dann relativ gute Wirkungsgrade. So, das waren jetzt die Vorteile. Jetzt kommen die Nachteile, die sind natürlich mannigfaltig. Der erste Nachteil ist, selbst wenn so ein Verbrennungsmotor einen relativ guten Wirkungsgrad hat, kommt er kaum über 35% hinaus. Also relativ gut, da muss man das relativ dreimal unterstreichen. Zweites Problem ist, ich habe jetzt eine sehr lange Wirkungsgradkette. Ich habe den Verbrennungsmotor, ich habe den elektrischen Generator, ich habe die Batterie, ich habe den elektrischen Motor, der dann hinter die Räder antreibt, und überall dazwischen habe ich nochmal Leistungselektronik. Klar, das kann man sagen, diese Komponenten haben alle einen sehr hohen Wirkungsgrad. Leistungselektronik problemlos über 95%. Die modernen Lithium-Ionen-Batterien liegen in ihrem Input-Output-Wirkungsgrad auch durchaus bei 95%, je nach Temperatur und Ladezustand. E-Motoren, je nach Betriebszustand, auch im Bereich über 90, 92, 95, Spitze 98%. Problem ist nur, ich habe von diesen Komponenten relativ viele. Also bis die Energie von dem Benzin am Reifen ist, habe ich ganz viele von diesen Komponenten. Und jede mit 95% und dann nochmal 35% für den Verbrennungsmotor, da kommt am Ende nicht mehr viel raus. Und man hat also dann relativ bald festgestellt, dass der Gesamtwirkungsgrad, trotz aller dieser theoretischen Vorteile, der Gesamtwirkungsgrad ziemlich bescheiden ist. Und das ist auch im Vorgespräch ja schon gefallen, die Diskussion, wenn man sich diese Fahrzeuge anschaut, die im Augenblick, es gibt das eine oder andere, auf der Straße sind, da fällt der Verbrauch nicht wirklich besonders berauschend aus. Also da schafft man tatsächlich mit einem besseren Benzinmotor ohne alle Hybridtechnologie mindestens die gleichen, eher bessere Werte. Also so richtig effektiv ist das nicht. Das sind auch die Gründe, warum solche Fahrzeuge eben seit vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr angeboten wurden. Ich wundere mich, dass da der eine oder andere japanische Hersteller jetzt wieder darauf springt, aber ich glaube, das ist nicht der große Wurf.
Also Ihre Antwort ist das ja eindeutig. Wir haben viele Fragen jetzt durchgenommen zum Thema Hybridantrieb. Kommen wir zum Schluss noch zum Kritikpunkt, vielleicht speziell bei den Plug-in-Hybriden. Da heißt es, viele dieser Fahrzeuge werden vielleicht auch nur alibimäßig gekauft. Bei uns in Österreich sind Plug-in-Hybride großteils von der Normverbrauchsabgabe befreit, damit natürlich günstiger in der Anschaffung. Trotz Mehraufwand, Sie haben ja weiterhin zwei Antriebssysteme an Bord. Heißt das dann nicht auch Anfälligkeit für mehr Defekte? Zwei Motoren, zwei Antriebssysteme, doppelte Fehleranfälligkeit? Was sagen Sie dazu in Summe?
Also dazu muss ich ehrlicherweise sagen, ich kenne keine Statistiken über Ausfallhäufigkeit von Plug-in-Hybriden gegenüber reinen Verbrennern oder reinen Elektrofahrzeugen. Insofern kann ich da nur ganz grundsätzlich zu Stellung nehmen. Und die grundsätzliche Stellungnahme heißt natürlich, je mehr technische Komponenten ich habe, umso mehr kann ausfallen. Das ist naheliegend und ist offensichtlich korrekt. Also wenn ich mehr Komponenten einbaue, habe ich eine erhöhte Fehleranfälligkeit, unvermeidbar. Dann habe ich natürlich auch erhöhten Serviceaufwand, unvermeidbar. Ich glaube, dass sich das in Grenzen hält, weil der elektrische Antriebsstrang mittlerweile sehr zuverlässig ist. Aber eine gewisse statistische Ausfallerhöhung an Wahrscheinlichkeit habe ich ganz sicher.
Professor Martin Doppelbauer, vielen, vielen Dank für die ausführlichen Antworten und beste Grüße nach Karlsruhe.
Ja, danke schön für die Möglichkeit, hier so ein paar Statements abzugeben und herzliche Grüße zurück nach Wien.
Dankeschön und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Wenn in einem Auto zwei Motoren stecken, dann gibt es natürlich ganz besonders viele Fragen und ich hoffe, die Antworten, die waren für euch genauso lehrreich wie für mich. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.